Wechselwirkungen zwischen Ernährung und Darmmikrobiota, welche für die Symptome des Reizdarmsyndroms IBS relevant sind, von Tapp et al. 2021. Kernaussagen: Obwohl ein Zusammenhang zwischen der Ernährung und der Entstehung von Symptomen bei Personen mit Reizdarmsyndrom IBS vermutet wird, sind Einzelheiten darüber, wie die Kombination aus Ernährung und Darmmikrobiota die Symptome beeinflusst, noch nicht bekannt. Daher untersuchten schwedische Forschende Ernährungsdaten und Sequenzen der Darmmikrobiota mittels Metagenomik bei 149 Individuen mit schweren IBS-Symptomen und 52 gesunden Teilnehmenden. In dieser Studie wurde nachgewiesen, dass Personen mit schweren IBS-Symptomen während ihrer Hauptmahlzeiten mehr Lebensmittel mit geringerer Qualität zu sich nehmen. Diese Studie liefert außerdem Evidenz dafür, dass der Schweregrad des IBS mit einer veränderten Wasserstofffunktion der Darmmikrobiota in Verbindung steht. Studien beschrieb: Das IBS ist eine der häufigsten gastrointestinalen, also GIT-Erkrankungen mit einer Prävalenz von ca. 5-18%, je nach Region der Gesamtbevölkerung. Es gibt einige Studien, welche sich mit dem Einfluss der Ernährung und der Darmmikrobiota bei gesunden Individuen befassen. Studien jedoch, die den Zusammenhang zwischen Ernährungsgewohnheiten und der Darmmikrobiota bei Patientinnen und Patienten mit IBS untersuchen, sind rar. Die Autorinnen und Autoren dieser Studie haben vor einigen Jahren unter anderem gezeigt, dass die Darmmikrobiota mit dem Schweregrad der Symptome beim IBS zusammenhängt. Obwohl ein Zusammenhang mit der Entstehung von Symptomen bei Personen mit IBS vermutet wird, sind Einzelheiten darüber, wie die Kombination aus Ernährung und Darmmikrobiota die Symptome beeinflusst, noch nicht bekannt, von Tapp et al. 2017. Um diese Zusammenhänge besser verstehen zu können, haben schwedische Forschende Daten eines viertägigen Essprotokolls und Sequenzen der Darmmikrobiota bei 149 Individuen mit schweren IBS-Symptomen und 52 gesunden Teilnehmenden untersucht. Dabei verwendeten die Autorinnen und Autoren einen Ansatz der Sequenzierung ganzer Metagenome und kategorisierten die Nahrungsaufnahme anhand eines viertägigen Ernährungstagebuchs. Informationen zur Metagenomik finden sich in der Box. Box: Was ist Metagenomik? Mikroskopisches Leben existiert in fast jeder Umgebung, beispielsweise in Gartenerde, den Blättern und Wurzeln von grünen Pflanzen, im Wasserrohr unter der Küchenspüle, aber auch auf unserer Haut oder in unserem Darm. Das Problem ist, dass das Kultivieren und Wachsen von Mikroorganismen unabhängig von ihrer natürlichen Umgebung schwierig ist und nie das gesamte Spektrum und die Vielfalt der Organismen darstellen kann. Dafür gibt es die Metagenomik. Die Metagenomik bezeichnet die Analyse von Mikroben in einer Gemeinschaft. Sie ermöglicht das Untersuchen von Organismen direkt in ihrem natürlichen Lebensraum. Die Metagenomik untersucht verschiedene Genome von Mikroorganismen, welche in einer Probe aufgefunden werden, zum Beispiel ein Löffel voll Erde. Metagenomische Methoden ermöglichen das direkte Sequenzieren, also die Bestimmung der Reihenfolge der Basen in der DNA, siehe Abbildung in der Box, von Organismen in ihrer natürlichen Umwelt. Ein Genom, auch ein Erbgut eines Lebewesens genannt, bezeichnet die Gesamtheit der vererbbaren Informationen. Um die Daten über den Schweregrad der IBS-Symptome und die Darmgewohnheiten zu erfassen, wurde wie folgt vorgegangen. Personen mit IBS berichteten über ihre aktuelle Medikamenteneinnahme und füllten Fragebögen aus. Der IBS Severity Scoring System, IBS SSS, ein 4-Tage-S-Protokoll und ein 2-wöchiges Stuhltagebuch basierend auf der Bristol Stool Scale. Exkludiert wurden beispielsweise alle Personen, welche Pro- oder Antibiotika einen Monat vor oder während der Studienperiode zu sich nahmen oder andere GIT-Diagnosen im Zusammenhang mit den Symptomen aufwiesen. Resultate: Ernährungsgewohnheiten anhand eines Lebensmittelbaums. Siehe Abbildung 1a im PDF der Studienzusammenfassung. Die Autorinnen und Autoren untersuchten den Zusammenhang zwischen dem Schweregrad der IBS-Symptome, der Ernährung und dem Darmmetagenomen. Bei 43% der Personen mit IBS waren die Symptome gemäß dem IBS Severity Scoring System schwerwiegend. Die Probandinnen und Probanden konsumierten insgesamt über 900 verschiedene Lebensmittel, welche auf der Grundlage der nationalen schwedischen Lebensmitteldatenbank in drei hierarchische Ebenen zusammengefasst wurde. Abbildung 1a zeigt den Lebensmittelbaum mit Einteilung der Lebensmittel in die Kategorien Alkohol, tierische und pflanzliche Lebensmittel, andere und Fette. Personen mit schweren IBS-Symptomen hatten im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen und Personen mit leichten IBS-Symptomen eine Tendenz, bei ihren Hauptmahlzeiten Lebensmittel von geringerer Qualität, also weniger gesund, zu essen. Es gab keinen Unterschied, wenn Zwischenmahlzeiten in die Analyse mit einbezogen wurden. Außerdem untersuchten die Forschenden, ob FODMAPs, also fermentierbare Oligo-, Di- und Monosaccharide und Polyole, mit der Qualität der Ernährung auf der Grundlage des hierarchischen Lebensmittelbaums assoziiert waren. Die Aufnahme von GOS und Fructanen deutete darauf hin, dass Teilnehmende, welche viele pflanzliche Lebensmittel verzehrten, eine mit GOS und Fructan angereicherte Ernährung hatten. Die Aufnahme von Polyolen deutete darauf hin, dass Teilnehmende, welche viele verarbeitete Lebensmittel und weniger gesunde Lebensmittel konsumierten, eine mit Polyolen angereicherte Ernährung hatten. Der Verzehr von Laktose und Fructose hatte keinen wesentlichen Einfluss auf die Vielfalt der Nahrungsaufnahme oder die Entstehung von Symptomen in dieser Studie. Zusammenhang von Ernährungsprofil und Darmmikrobiota. Es gab außerdem Hinweise darauf, dass der Zusammenhang zwischen der Ernährung und der Darmmikrobiota mit den ausgeatmeten Gasen, dem Polysaccharidstoffwechsel und dem Verhältnis zwischen tierischen sowie pflanzlichen Lebensmitteln korrespondierte. Die Autorinnen und Autoren fanden außerdem Unterarten von Eubacterium rectale, welche flagellin-kodierende Gene tragen. Diese werden mit einer überwiegend fleischbasierten Ernährung in Verbindung gebracht. Diese Erkenntnis ergänzt jene einer früheren Studie, in der berichtet wurde, dass einige Unterarten von E. rectale ein entzündungsförderndes Flagellum operon besaßen, welches mit einer geringeren Vielfalt der Darmmikrobiota, einem höheren BMI des Wirts und höheren nüchternen Insulinwerten im Blut in Verbindung gebracht wurde. Zukünftige Studien mit einer größeren Stichproben sind aber nötig, um eine bessere Charakterisierung des Zusammenhangs zwischen verschiedenen Unterarten von E-Rektale und dem Ernährungsprofil ermöglichen. Zusammenhang von Darmmikrobiota und Ernährung mit klinischen Parametern und dem Gasstoffwechsel. Die Autorinnen und Autoren konnten außerdem nachweisen, dass der Schweregrad der IBS-Symptome mit einer veränderten Darmmikrobiota assoziiert war. Sie zeigten veränderte Wasserstofffunktion der Darmmikrobiota, die mit Enzymen korrelierte, welche am Kohlenhydratstoffwechsel von Tieren beteiligt sind. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Die Studie wurde unter anderem vom Swedish Medical Research Council und Danone Research finanziell unterstützt. Die Anzahl Studienteilnehmende ist gering. Für eine stärkere Aussagekraft dieser Studie sind Langzeitstudien mit größerer Studienpopulation notwendig. Diese Studie könnte den Weg für die Entwicklung neuartiger Verfahren zur Erstellung von Genprofilen ebnen, mit denen sich präzise Ernährungsstrategien für Individuen mit IBS optimieren lassen. Wir sind gespannt auf weitere Ergebnisse und Forschung im Bereich der Metagenomik. Ein Evidenzlevel von 3b wird vorgeschlagen, Eine Fallkontrollstudie mit kleiner Population. Welche Empfehlungen können abgeleitet werden? Die Studienergebnisse deuten darauf hin, dass die Qualität der Lebensmittel in den Hauptmahlzeiten und nicht nur die Gesamternährung für die Untersuchung der Symptome von Bedeutung ist. Eine Erstintervention bei IBS-Patientinnen und Patienten ist die Optimierung der gesunden Ernährung. In der Praxis von Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberatern wird diese Intervention beispielsweise bei Risikopopulationen wie älteren Menschen, bei Kindern, bei Personen mit milden IBS-Symptomen oder wenn ein striktes Einhalten einer FODMAP-armen Ernährung nicht möglich ist, empfohlen. Diese Studie könnte den Therapieansatz stärken, auch bei Menschen mit schweren IBS-Symptomen und bei vorhandenem Potenzial gemäß Ernährungsanamnese zuerst die Umstellung auf die Optimierung einer gesunden Ernährung zu legen, ohne gleich mit einer FODMAP-armen Ernährung zu starten. Es braucht jedoch noch längere und größere Studien, um die Wirksamkeit dieses Ansatzes zu stärken.